Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Edward Berger spielt mittlerweile in der obersten Kinoliga mit. Mit seinem Spielfilm Jack wurde er auf der Berlinale vor ein paar Jahren zum Publikumsliebling. Mit der Serie Deutschland 83 dann plötzlich spannend für den US-amerikanischen Markt. Und für seine Miniserie Patrick Melrose mit Benedict Cumberbatch wurde er dann für den Emmy als bester Regisseur nominiert. Patrick, umso erstaunlicher, dass jetzt sein neuester Kinofilm zwar sehr international klingt, All My Loving heißt er, aber dann doch eine sehr deutsche Geschichte ist.
Ja, es geht um drei Geschwister, Julia, Stefan, Tobias, die sind so in ihren 40ern. Die sind nur zweimal im Film zusammenzusehen, am Anfang und am Ende. Und dann folgt Edward Berger jedem Geschwisterteil über ein Drittel des Films. Also es ist quasi ein Triptychon. Und wir sehen, dass diese drei Geschwister eigentlich recht einsam in ihrem Leben sind. Stefan, das ist ein Pilot, der ist irgendwie nie wirklich angekommen, hat permanent neue Frauengeschichten. Julia hingegen verkraftet den Tod ihres Kindes nicht, ihres einzigen Kindes, und ist jetzt mit ihrem Mann in Italien und kommt irgendwie nicht wirklich wieder auf die Beine. Und Tobias ist der Jüngste und muss zu den Eltern, und der Vater ist ja krank und muss damit alles alleine klären. Und Edward Berger hat schon sehr interessiert, wie dann, was es bedeutet, überhaupt einen Schwestern oder ein Bruder von jemandem zu sein, ohne dass der andere überhaupt da ist. Und als ich ihn gefragt habe, haben Sie denn selbst Geschwister, hat er mir gesagt, ja, drei Stück, und trotzdem ist es vielleicht nicht ganz autobiografisch. Und als ich ihn dann im Interview hatte, wollte ich dann am Anfang von ihm wissen, nämlich was überhaupt der Antriebspunkt für All My Loving insgesamt war.
Also die Grundidee oder das Grundgefühl kam, würde ich sagen, am ehesten daher, dass wir gesagt haben, wir würden gerne einen Film machen über Figuren, die merken, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen bekommen. Dass sie jetzt nicht mehr in so einem luftleeren Raum mit, was weiß ich, mit 20, 25 macht man eine Entscheidung und fällt man eine Entscheidung, und die ist dann zwei Wochen später, entscheidet man sich anders oder kriegt dann doch eine neue Freundin oder einen neuen Freund oder denkt dann, ach, die Frau ist doch besser, oder ja, also man kann sich ständig umentscheiden und ist noch alles okay, ja, und es hat kurzweilige Konsequenzen, aber nicht wirklich langfristige. Mit 40, 45, in dem Alter, wo die Figuren sind, da bekommen die Entscheidungen so was Endgültiges, dass man sagt, okay, wenn ich mich jetzt entscheide, erstens hat die eine größere Schwere, eine größere Kraft, eine größere Konsequenz. Und vielleicht ist es auch eine Entscheidung, ich muss sie genau überlegen, weil ich kann mir nicht leisten, in zwei Jahren nochmal das Gegenteil zu machen. Ja, und die Figuren sind alle an so einem Punkt, wo sie sich entscheiden müssen. Und darüber wollten wir einen Film machen, wo sie sich entscheiden müssen. Sonst bleiben sie in so einem Leben feststecken, was nicht unbedingt gut für sie ist. Ja? Und dass sie sich aus diesem Leben befreien, also eine Art Befreiungsschlag.
Sie sind ja Geschwister, also Stefan, Julia und Tobias. Mhm. Und dieser Befreiungsschlag passiert ihnen aber in ihrem Privatleben. Am Ende kommen sie ja nur am Anfang und am Ende mal kurz zusammen. Mhm. Und ich hatte schon das Gefühl, dass der Film dahin auch so eine Frage stellt, was bedeutet das überhaupt, dass sie Geschwister sind? Bin ich dann am Ende nicht allein? Und wenn sie am Ende dann doch gemeinsam sind, sind sie nicht gemeinsam einsam?
Ja.
So, sehr pessimistisch. Ja, sind Sie Pessimist?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin totaler Optimist und totaler Glaube an den Menschen, Glaube an das Gute im Menschen. Ja? Und das ist meine große Schwäche, aber daran glaube ich. Ich glaube schon, dass man im Grunde mit seinen Entscheidungen allein ist, dass man die alleine treffen muss. Man kann, ja, wir haben jetzt noch das Glück, Eltern zu haben, ja, die kann man um Rat fragen. Irgendwann sind die weg, dann kann man da niemanden mehr fragen, dann fragen einen nur noch Leute sozusagen. Aber wir sind mit unseren Entscheidungen allein und für unser Leben selbst verantwortlich. Das glaube ich schon. Und das ist auch manchmal eine große Einsamkeit mit sich bringt, wie man da, zumindest ist es bei mir so, wie man das versucht, für sich selber zu erfüllen, was jetzt für einen das Beste ist. Und da sind natürlich Menschen um einen rum, die man um Rat fragt, mit denen man lebt, mit denen man Spaß hat und so, aber die Entscheidung, für die sind wir nur allein verantwortlich, und die fällen wir auch alleine. Und von daher sind diese Figuren auch so getrennt. Also jeder für sich allein fällt diese Entscheidung. Und trotzdem sind sie am Anfang und am Ende zusammen und bekommen sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl oder so ein Grundgefühl von Familie. Was aber auch jetzt nicht nur ein heiteres, positives Bild ist, sondern auch so ein komplexeres Bild von Familie.
Also Familie nicht unbedingt als Sicherheitssaal. Da kommt einem dieser erste Satz von Tolstoi bei Anna Karenina in den Kopf, schon häufig zu Tode zitiert: Alle glücklichen Familien sind auf dieselbe Art glücklich. Alle unglücklichen Familien sind auf eine sehr explizit eigenständige Art unglücklich. Mhm.
Ich glaube, dass sich innerhalb dieser Großfamilie, also in unserem Film, jeder seine eigene Welt schaffen muss, in der er sich wohlfühlt und in der im Grunde ist es auch eine Art Befreiungsschlag aus dieser Familie heraus. Ja? Dass man sagt, ich befreie mich jetzt von der Last, von der Rolle, die mir aufgebürdet wurde. Familie bedeutet auch immer eine Rolle. Der Älteste trägt Verantwortung und muss der Starke sein. Die Mittlere bei uns ist vielleicht zu behütet gewesen. Ja? Und der Kleine war immer für alle da und war immer, immer, immer positiv. Und so. Und jeder bekommt so seine Rolle. Ich habe eine Rolle in meiner Familie. Und man braucht lange, glaube ich, um sich aus, gerade wenn man als Familie wieder zusammenkommt, bei uns fließen auch immer Tränen. Ja? Immer wenn wir zusammenkommen, einer weint. Ja? Weil das plötzlich ganz stark emotional und weil es natürlich auch sicher ist, ja? Weil man sich auch gehen lassen kann. Und weil alte emotionale Dinge wieder hochkommen, aus denen man sich auch befreien muss. Und diese drei Figuren, die gehen alle diesen Weg der Befreiung. Die befreien sich von dem, was ihnen aufgebürdet wurde, nicht nur was ihnen mitgegeben würde als Positives, sondern auch das Komplexe, das Schwere, wovon man sich befreien muss. Ich bin auch der kleine Bruder. Ich bin der dritte Bruder von drei Brüdern und einer Schwester. Und das bringt auch eine gewisse Rolle, von der man sich befreien muss. Mhm. Und genauso ist es bei unserem Film. Und das ist wahrscheinlich das, was auch autobiografisch ist. Ja? Wobei das gar nicht konkret so ist. Die Figuren sind alle anders als bei uns, bei meiner Familie. Aber dieses Gefühl, dass man sich auch davon befreien muss und seinen eigenen Weg finden muss, das hat sicherlich in den Film Einfluss gefunden.
Sie haben ja schon gesagt, dass auch die Form dieser Art der Isolation der einzelnen Figuren unterstreicht. Der Film ist aufgebaut wie ein Triptychon. Wir folgen jeder Figur einen Weg lang in ihrem Leben. Da kommt es dann auch zu diesen großen schicksalshaften Begegnungen oder Momenten, die sie inszenieren. Mhm. Diese dann doch recht strenge Form, war die schon von Anfang an da oder ist das etwas, was Sie entwickeln aus dem Drehbuch heraus?
Das war von Anfang an da. Also es war von Anfang an da, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen einen Film über drei Geschwister machen. Und dann war ein ganz starkes Gefühl da, dass wir auch viel Zeit mit jeder Figur verbringen wollen und die Geschichte ganz klar aus ihrer Perspektive erzählen wollen und nicht noch tausend Nebenfiguren in der jeweiligen Episode oder Geschichte einfließen lassen wollen. Und jetzt ergibt sich dann so, dass, also nach meinem Empfinden, wenn man mit einer Figur viel Zeit verbringen kann und ganz konsequent und stark mit der konfrontiert wird, dann entwickelt die eine größere Konzentration und Kraft. Wenn wir das jetzt unterschnitten hätten, entweder im Schnitt oder im Drehbuch schon, dass man sagt, okay, 5 Minuten kommt Lars Eidinger dran, dann 5 Minuten Nille Müller-Stöfen und dann gibt es 4 Minuten Hans Löw und dann wieder zurück zu, und dass es so hin und her geht wie bei Shortcuts oder so, ja. Dann verliert man die Konzentration. Und das Ganze wird auch, also auf den konzentrierten Blick auf die Figur. Und ich glaube nicht, dass die Enden dann die Kraft entwickeln, die sie hoffentlich bei unserer Fassung entwickeln. Ja? Also dass man sagt, ah, ich habe was gelernt über die Figur, ich habe sie jetzt verstanden. Ich habe eine halbe Stunde ganz konkreten oder 40 Minuten ganz konkreten, intensiven Einblick in die bekommen.
Sie erzählen ja auch häufig in Interviews, dass einen besonderen Einfluss auf Sie als Geschichtenerzähler und Filmemacher das US-Independent-Kino gehabt hat. Da fallen immer wieder Namen wie Ang Lee oder Todd Haynes als Regisseure. Mhm. Und natürlich muss man bei All My Loving so ein bisschen an den Einfluss auch denken, wie ein Film wie Eissturm zum Beispiel gehabt haben müsste auf Sie.
Mhm. Ja, ich mag das amerikanische Independent-Kino. Wenn es gut ist, ist es für mich unheimlich stark. Hat es eine wahnsinnig große menschliche Nähe, sodass ich auch mit Situationen konfrontiert werde, die ich nicht kenne und die extrem sind und die Human Condition, ja, auf Englisch, also dieses menschliche Dasein erforschen wollen. Und das finde ich spannend. Und das versuchen wir auch in unserem Film, dass wir suchen unser Dasein hier, unseren Grund auf der Erde, unser Ziel, warum wir was machen. Das versuchen wir halt in diesem Film zu begreifen. In einem kleinen Ausschnitt natürlich. Allumfassend kann einem das nicht gelingen.
Kürzlich war zu lesen, dass Sie wahrscheinlich an dem VW-Dieselskandal jetzt arbeiten. Fassen Sie das selber irgendwie, dass dann auch so Leute wie Leonardo DiCaprio auf Sie zukommen, sagen, wie wäre es dann mit dir als Regisseur? Ist das etwas, was Sie einfach so annehmen oder ist das dann doch als jemand, der eher so im deutschen Raum angefangen hat, ist das seltsam für Sie?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, bodenständig, ja. Also, dass man sagt, also außerdem, die Amerikaner kündigen sehr gerne, machen sehr gerne Pressemitteilungen.
Ja, ja.
Und 90% der Filme werden dann auch gar nicht gedreht. Ja. Also man muss da schon gucken, also ich sehe das komplett realistisch. Ich arbeite stark an den Filmen. Davon gibt es bestimmt 5, 6, 7 Stück, weil ich genau weiß, 5 werden nicht gemacht. Und wer weiß, ob Rio und VW dann am Ende dabei ist. Ja? Ich freue mich darauf, wenn die gemacht werden. Und das ist auch viel Arbeit zwischendurch. Also die werden über Jahre entwickelt. Und das muss man halt investieren, ohne zu wissen, ob am Ende wirklich was rauskommt. Ich glaube daran, die werden irgendwann gemacht, zumindest einer davon. Und dann hat sich es auch gelohnt.
Ja? Aber ist das nicht frustrierend?
Weil das alles Geschichten sind, die man unbedingt erzählen will. Und weil es auch, ich finde es gar nicht frustrierend, ich finde es total befreiend.
Ja.
Weil es auch, weil die Möglichkeiten des Geschichtenerzählens plötzlich so viel größer geworden sind. Ist wie so ein Deckel, der vom Kopf abgeflogen ist, dass man denkt, oh, das könnte ich jetzt erzählen. Ja, den VW-Skandal über 100 Jahre Geschichte in Schwarz-Weiß, in verschiedenen Formaten, mit Explosionen, und dann plötzlich geht die Explosion in Farbe über und Le Mans und alles aber in einer unheimlichen innovativen Schreibweise, die mir Spaß macht beim Lesen. Und dann lese ich und denke, sowas habe ich noch nie gelesen und auch nicht gesehen. Und ich habe aber schon immer das Gefühl gehabt, dass ich sowas auch mal machen möchte. Und das ist eine unheimliche Befreiung, an diesen Sachen zu arbeiten, wenn man denkt, sowas ist theoretisch möglich. Und einer davon wird was, bin ich mir sicher.
Edward Berger, der, wie wir gerade gehört haben, an einer Verfilmung des VW-Diesel-Skandals mit Leonardo DiCaprio arbeitet. Ob dieses Projekt je etwas wird, das steht noch in den Sternen. Was aber sicher ist, All My Loving von Edward Berger können Sie kommenden Donnerstag schon in den deutschen Kinos sehen. Und Leonardo DiCaprio, den sehen wir hier in Cannes. Am Dienstag, dann ist er der ganz große Star. Dann feiert nämlich Quentin Tarantinos neunter Film Once Upon a Time in Hollywood seine Premiere hier mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle.